segne dafür. Vater, ich danke dir für das, was du Silke aufs Herz gelegt hast, und ich segne dich, Silke, jetzt einfach mit Gottes Geist, in Gottes Namen, dass du das sagst, was er dir aufs Herz gelegt hat. Amen.
Amen. Guten Morgen. Was sage ich am Anfang immer? Richtig, ihr Lieben, sage ich immer. Hans Günther, der grinst schon immer. Ja, jetzt sagt sie bestimmt wieder, ihr Lieben. Ja, aber das seid ihr. Ihr seid meine lieben Geschwister, geliebte Menschen. Und nicht nur von mir, sondern von vielen seid ihr geliebt und vor allem von Gott seid ihr geliebt. Und darum nenne ich euch ihr Lieben. Also ihr Lieben, hier ist es, was ich für heute vorbereitet habe. Es steht im 3. Mose, Kapitel 24, ab Vers 10. Und ich lese euch einfach mal vor, was da steht aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Im Lager der Israeliten lebte ein Mann, der eine israelitische Mutter und einen ägyptischen Vater hatte. Seine Mutter hieß Schelomit, sie war eine Tochter Dibris und gehörte zum Stamm Dan. Dieser Mann geriet eines Tages mit einem Israeliten in Streit. Dabei fluchte er und verhöhnte den Herrn. Man brachte ihn zu Mose und nahm ihn dann in Gewahrsam, um auf eine Weisung des Herrn zu warten. Der Herr sprach zu Mose: Führe den Mann, der mich verhöhnt hat, aus dem Lager hinaus. Alle Zeugen, die seinen Fluchen gehört haben, sollen ihm die Hand auf den Kopf legen. Dann müssen alle Versammelten ihn steinigen. Sagt den Israeliten: Jeder, der seinen Gott verflucht, muss die Folgen seiner Sünde tragen. Wer den Namen des Herrn verhöhnt, muss mit dem Tod bestraft werden. Alle Israeliten sollen ihn steinigen, ganz gleich, ob er ein Fremder oder ein Einheimischer ist. Wer einen anderen Menschen umbringt, muss ebenfalls sterben. Wer ein Stück Vieh tötet, muss es ersetzen. Es gilt der Grundsatz: Leben für Leben. Wenn jemand seinem Mitmenschen Schaden zufügt und ihn verletzt, soll er dasselbe am eigenen Leib zu spüren bekommen. Bei der Festlegung jeder Strafe sollt ihr euch nach dem Grundsatz richten: Auge um Auge, Zahn um Zahn, Knochenbruch um Knochenbruch. Was jemand einem anderen angetan hat, muss ihm selbst zugefügt werden. Wer ein Stück Vieh tötet, soll es ersetzen. Wer einen Menschen umbringt, muss sterben. Für alle, ob Einheimische oder Fremde, soll das gleiche Recht gelten. Ich bin der Herr, euer Gott. Harte Worte. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das kennen viele. Auch sehr viele Leute, die nie die Bibel gelesen haben und gar nicht wissen, dass das Zitat aus der Bibel stammt. Der Text zeigt uns, dass Gott Gerechtigkeit am Herzen liegt. Sonst hätte er diese Anweisung nicht gegeben. Unrecht muss bestraft werden und wird am besten mit gleicher Münze heimgezahlt. Steht in der Bibel. In Amerika beruft sich eine ganze Reihe von Menschen, auch Christen, auf diese Bibelstelle, wenn es um Gerechtigkeit geht. Deshalb gibt es dort in 32 der 50 Staaten noch immer die Todesstrafe für besonders schlimme Verbrechen. Von den 18 Staaten, die keine Todesstrafe mehr haben, haben 6, also ein Drittel, die Todesstrafe erst in den letzten 8 Jahren abgeschafft. Zuletzt Maryland 2013. Dieser Ruf nach Gerechtigkeit durch Strafverfolgung bis hin zur Todesstrafe, der wird auch häufig in amerikanischen Krimis deutlich. Da fordern die Eltern der oder des Ermordeten, dass der Täter die Todesstrafe erhält. Dann gucken sie bei der Hinrichtung zu und empfinden endlich Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, was ihr gerne im Fernsehen guckt, aber ich gucke gerne amerikanische Krimis. Ich weiß nicht genau warum, das werde ich auch noch mal rausfinden, aber feststellen kann man, ich gucke gern amerikanische Krimis. Und wie ihr wisst, habe ich auch einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wenn ich etwas als ungerecht empfinde, gar nicht nur unbedingt mir gegenüber, sondern auch wenn anderen Menschen Unrecht widerfährt, dann kann ich mich richtig aufregen. Also da wird bei mir echt Energie freigesetzt. Wenn ich was ungerecht finde, da gehe ich ab. Und trotzdem kann ich diesen Ruf nach Gerechtigkeit, wie er in den amerikanischen Krimis gezeigt wird, nicht nachvollziehen. Was nützt es mir, dass der Mörder meines Kindes stirbt? Davon wird mein Kind nicht wieder lebendig. Gerechtigkeit kann ich nicht darin erkennen. Genugtuung, was im Recht bedeutet, dass ein verletztes Rechtsgut wiederhergestellt wird. Ja, Genugtuung heißt, ein verletztes Rechtsgut wird wiederhergestellt. Kann ich auch nicht erkennen. Gar nichts wird durch einen weiteren Tod wiederhergestellt. Es sei denn, ich teile die Menschen ein in Gut und Böse. Dann bedeutet der Tod meines Kindes, dass auf der Seite der Guten, denn selbstverständlich war mein Kind eins von den Guten, dass also bei den Guten einer fehlt. Und damit hätten die Bösen die Oberhand oder zumindest wäre das Verhältnis von den Guten zu den Bösen verändert. Und deshalb muss also auch bei den Bösen einer sterben, damit das Gleichgewicht oder das richtige Verhältnis wiederhergestellt ist. Aber ist es so einfach? Es gibt eben die Guten und die Bösen und man ist entweder das eine oder das andere. Ich kann die Menschen so einfach nicht sehen, entweder nur gut oder nur böse. Ich weiß, dass wir alle zu Bösem fähig sind und wir alle haben auch schon dem Bösen als eigenständiger Macht zugearbeitet. Und wir sind alle auch zu Gutem fähig und haben hoffentlich schon viel häufiger als beim Bösen auf Gottes Seite etwas in die Waagschale getan. Niemand ist nur das eine oder nur das andere. Dass ein Mensch, der einem anderen Schaden zufügt und dieses wahrscheinlich wieder tun wird, aus dem Verkehr gezogen wird, das muss sein. Ich muss die Gesellschaft vor weiteren Straftaten schützen. Deshalb muss jemand ins Gefängnis. Dort hat er die Möglichkeit, über sein Tun nachzudenken und hoffentlich daraus zu lernen. Aber war dieser Mensch nur böse? Und kann das Töten eines Menschen mal eine Tat des Bösen sein, wenn es ein Mord ist, und mal eine Tat des Guten, wenn es die Hinrichtung des Mörders ist? Es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Gott hat uns zum Glück noch ein anderes Modell zum Umgang mit Vergehen oder Schuld gegeben. Nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein Leben für ein Leben. Nein, auch schon im Alten Testament, nicht erst im Neuen, wird noch eine ganz andere Seite Gottes sichtbar. Schon im zweiten Buch Mose, im 34. Kapitel, als Gott Mose die Gebote in die Steintafeln diktiert, steht in Vers 6 und 7, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Gott sagt über sich selbst, dass er barmherzig und gnädig ist, reich an Gnade und Treue. Er vergibt Schuld, Vergehen und Sünde und bewahrt Gnade an Tausenden von Generationen, straft aber nur in die dritte und vierte Generation. Ich verstehe das so, dass Gott am liebsten gnädig ist. Nur wer seine Schuld gar nicht einsieht, der wird bestraft. Das zwar über mehrere Generationen hinweg, wenn niemand Buße tut, aber wie viel mehr Generationen ist Gott gnädig? Also schon im Alten Testament wird Gott zwar als gerecht, aber immer auch als gnädig beschrieben oder beschreibt sich sogar selbst so. Er sorgt auch dafür, dass sein Volk gnädig ist, zum Beispiel zu den Armen. Denn in regelmäßigen Abständen, alle 7 Jahre und im 50. Jahr ganz besonders, wird ein Gnadenjahr ausgerufen. Dann sollten zum Beispiel die Sklaven freigelassen werden, also begnadigt werden, und verliehener oder verkaufter Besitz ging wieder zurück an die ursprünglichen Eigentümer. Im Neuen Testament ist das die Kernbotschaft Jesu. Gott hat ein Gnadenjahr ausgerufen, kehrt um zum Herrn und tut Buße. Dieses Gnadenjahr hält bis heute an. Seit 2000 Jahren ist Gott gnädig und gibt allen Menschen die Chance, umzukehren und seine Gnade zu empfangen. Diese Gnade gibt es nicht umsonst. Wenn die Bibel sagt, dass wir alle unser Kreuz auf uns nehmen müssen, dann heißt das, dass wir alle sterben müssen. Das ist das, wozu ein Kreuz da ist. Es bringt den Tod. Was sterben muss, ist unser altes Ich, der alte Mensch, wie Paulus ihn nennt. Wir müssen unsere Wünsche und Träume, unseren Lebensplan aufgeben und alles unter die Herrschaft Gottes stellen. Das ist es, was es uns kostet, unser selbstbestimmtes Leben. Was es uns kostet, ist das Leben, das Gott richten wird. Und dieses Leben hat vor Gott keinen Bestand. Ob wir wollen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir können vor Gott nicht bestehen. Nicht durch unsere guten Taten, nicht durch Selbstgeißelungen oder großartige Versprechen über Zeit und Geld. Wir können vor Gott nicht bestehen. Punkt. Gott müsste immer strafen. Jesus ist deshalb freiwillig für uns gestorben, damit wir nicht aus unserer Ungerechtigkeit, sondern aus der Gnade Gottes leben können. Denn wer von uns kann schon sagen, dass er oder sie noch nie einen Fehler gemacht hat, nie andere verletzt hat, nie gemein war, nie hässliche Gedanken hatte, nie lieblos war? Selbst bei bestem Bemühen schaffen wir das nicht. Und mal ehrlich, manchmal bemühen wir uns nicht mal. Da teilen wir einfach mal aus, weil wir uns in unserer Wut vielleicht nicht anders zu helfen wissen. Oder wir sind geizig statt großzügig, kleinmütig statt großherzig, lügen statt die Wahrheit zu sagen, empfinden Schadenfreude statt Barmherzigkeit. Diese Dinge passieren. Wenn Gott uns nicht gnädig wäre, könnten wir alle einpacken, selbst die Besten unter uns. Was wir tun können, ist bereuen. Dann können selbst die schlimmsten Vergehen vergeben werden. Gott begnadigt auch die furchtbarsten Verbrecher, wenn sie zu ihm kommen und bereuen. Wenn wir Jesus bitten, dass er diese Vergehen an sein Kreuz nimmt, dann tut er das. Und wir sind vor dem Vater gerecht gesprochen, begnadigt, schuldenfrei. Was für ein Geschenk. Ich habe dieses Geschenk sehr dankbar angenommen. Ich hatte mit 15 bereits einmal Jesus mein Leben gegeben, aber ich war nicht wirklich bekehrt. Das heißt, ich wusste nicht wirklich, was ich da tat oder was das bedeutet. Ich habe keine Sünden bekannt, keine Reue gezeigt, mein Leben nicht ans Kreuz gegeben, sondern einfach nur Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. Ich habe dann ein Jahr lang täglich in der Bibel gelesen und war jeden Sonntag im Gottesdienst, aber verstanden habe ich nichts. Da war kein Heiliger Geist, der mir die Schrift erklärt hätte. Da war auch sonst niemand, der mir erklärt hätte, was fehlt. Mir ist das erst beim Schreiben dieser Predigt klar geworden, jetzt nach all diesen Jahren, warum ich damals nichts verstanden habe. Ich war nicht wirklich bekehrt. Und deshalb habe ich Jesus auch nach einem Jahr aufgegeben. Um Gottes Gnade zu empfangen, bedarf es einer Umkehr, einer Herzenswende mit Reue und Buße. Jesus ist kein Add-on, nicht jemand, den man nach Belieben als das Sahnehäubchen auf sein Leben setzen kann. Ein Prediger hat mal gesagt, dass Jesus kein Westentaschengott ist. Man kann Jesus nicht bei Bedarf aus der Westentasche ziehen und sagen, oh Herr, jetzt brauche ich dich gerade mal für dieses Problem bei der Arbeit oder für diesen Konflikt in der Familie oder für diese Prüfung in der Schule. Und danach steckt man Jesus dann wieder in die Tasche und vergisst ihn mehr oder weniger, bis das nächste Problem ansteht. So funktioniert das nicht. Bei aller Liebe, die Jesus für uns hat, bei allem Verständnis für uns und unsere menschliche Schwäche, Jesus ist Gott. Das habe ich aber damals mit 15 nicht verstanden. Ja, nicht einmal, welche Rolle Jesus eigentlich spielt, wer er ist und was das mit mir zu tun hat. Also war mein Gedankengang, warum soll ich täglich in der Bibel lesen, wenn ich überhaupt nichts verstehe, nicht weiß, was das alles soll? Warum soll ich mir jeden Sonntag eine Predigt anhören, wenn es nur bedeutet, am Sonntag früh aufzustehen, um sich dann eine Stunde lang in der Kirche zu langweilen? Und warum sollte ich einem Pastor vertrauen, der mir kein Vorbild ist, weil er in meinen Augen nicht das lebt, was er lehrt? Nein, danke. Also habe ich die Bibel zugeklappt und nicht wieder aufgeschlagen, habe sonntags wieder in Ruhe ausgeschlafen und mein Leben fröhlich so gelebt, wie ich es für richtig hielt. Dass die Geschichte nicht gut ausging, das wisst ihr ja. Was ich damals nämlich auch nicht wusste, ist, dass wir ohne Gott keine guten Entscheidungen treffen können. Ich, die ich eigentlich gute Voraussetzungen für ein ordentliches, gutbürgerliches und vernünftiges Leben hatte, war mit Mitte 20 depressiv, erschöpft, unglücklich, beschämt und ohne Selbstwertgefühl, weil ich schlechte Entscheidungen getroffen hatte. Eines Tages, nachdem Gott mich schon liebevoll vorbereitet hatte, bin ich dann in eine Kirche gegangen, habe eine Predigt gehört und verstanden, dass ich eine Beziehung zu Jesus haben will. Eine echte Beziehung, eine Liebesbeziehung. Ich habe mich dort in der Kirchenbank hingekniet und Jesus gefragt, ob wir noch einmal ganz von vorn anfangen können. Und was hat Jesus gesagt? Komm nach Hause, mein Kind. Er hätte alles Recht der Welt gehabt, mich zu strafen, mich zu verstoßen, mir zumindest die Tür vor der Nase zuzuknallen, aber das hat er nicht gemacht. Was hat er gesagt? Komm nach Hause, mein Kind. Er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Er war lieber gnädig, als auf sein Recht auf Strafe zu pochen. Ist das nicht fantastisch? Gott hat mich einfach angenommen, so wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ohne diese Gnade könnte ich gar nicht leben. Ich war kein böser Mensch, nicht an sich. Wenn ihr Leute gefragt hättet, wie ist denn Silke so, dann hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, ach, ist ganz nett. Ja? Aber trotzdem war ich nicht immer nur nett und schon gar nicht immer voller Liebe für meine Mitmenschen. Später bin ich dann eben auch noch so richtig vom rechten Weg abgekommen und habe wirklich Böses gemacht. Trotzdem war ich nicht nur böse. Gott hat nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn gestraft, sondern er hat sich gefreut, als ich endlich zu ihm gekommen bin, um für meine Schlechtigkeit um Verzeihung zu bitten. Nichts war ihm lieber als das, mich anzunehmen, so wie ich war, und mir zu vergeben. Wir leben noch immer in dem Gnadenjahr, das Jesus ausgerufen hat. Die Gnade, die jedes noch so schlimme Verbrechen vergeben kann, diese Gnade lässt den anderen wachsen und reifen. Wenn Gott über meine Vergehen mit der Gerechtigkeit des Gesetzes gerichtet hätte, dann hätte ich keine Chance gehabt. Dann würde ich noch heute und bis zu meinem Tod immer weiter versuchen, meine Schuld abzuarbeiten. Ich würde krampfhaft versuchen, alles richtig zu machen, um mit irgendwelchen Leistungen Gottes gerechten Zorn zu besänftigen. Dabei würde ich aber natürlich erneut Fehler machen und dann gäbe es wieder Sachen, die ich noch wieder gut machen muss und es wäre ein endloses Dilemma. Vielleicht würde ich wieder irgendwann aufgeben, so wie damals mit 16. Ich würde wahrscheinlich irgendwann denken, es ist nicht zu schaffen. Ich komme aus der Nummer nicht raus. Immer wieder versuche ich, gut zu sein und immer wieder mache ich etwas falsch. Manchmal aus Versehen, manchmal aus Schwäche und ganz vielleicht sogar mal aus Bosheit. Als ich zu Jesus kam, war ich depressiv, schwach und ohne Selbstwertgefühl. Weil er mich liebt, wollte er nicht, dass ich so bleibe. Komm nach Hause, mein Kind. Ich habe Besseres für dich vorgesehen. Du sollst nicht ewig auf der Anklagebank sitzen. Du sollst dich nicht abrackern und abmühen, um die Liebe des Vaters zu verdienen. Ich will, dass du frei bist. Komm nach Hause, mein Kind. Ich will Beziehung zu dir, will deine Freundschaft, dein Vertrauen, deine Liebe. Komm nach Hause, mein Kind. Du sollst heil werden und Frucht tragen. Durch seine bedingungslose Annahme hat Jesus mir meine Selbstachtung und meine Würde zurückgegeben. Damit hat er den Weg frei gemacht, dass ich ihm in Dankbarkeit und Vertrauen nachfolgen kann, ohne Leistungsdruck, ohne Regeln, Gesetze und Kontrolle. Weil ich Jesus auch liebe, will ich ihm gehorsam sein. Das Gesetz ist nicht aufgehoben. Gott ist gerecht, absolut. Jesus hat aber für meine Schuld gebüßt. Er hat am Kreuz alles auf sich genommen, was ich verbockt habe, hat mich mit seinem Blut freigekauft. Es gilt noch immer ein Leben für ein Leben. Jesus hat aber sein Leben gegeben, ist an meiner Stelle gestorben, damit ich mein Leben nicht verliere, sondern freikomme und dem Vater in Freiheit ohne Schulden entgegentreten darf. Die Jahreslosung für 2015 sagt uns, was wir aus der Gnade, die Gott uns gewährt hat, lernen sollen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wenn wir also andere mit der gleichen Gnade annehmen, wie Gott uns angenommen hat, dann machen wir ihm Ehre, dann loben wir Gott. Egal wie stark ausgeprägt unser Gerechtigkeitssinn ist, lasst uns Gott loben, indem wir barmherzig sind und gnädig gegenüber allen Menschen, dass wir jeden so annehmen, wie Gott uns angenommen hat, ohne Bedingungen, ohne Vorschriften, ohne Druck, sondern so, dass der andere trotz aller Verfehlungen seine Würde wiederbekommt und seine Selbstachtung erhält. Erst dann kann er auch voll Vertrauen, in Dankbarkeit Jesus nachfolgen und Gott Ehre machen. Amen.